spreche heute mit Dr. Sarah Krämer und Dr. Klaus Hönig aus der Uniklinik Ulm. Die zwei haben nämlich das Projekt Ulmer Schatzkiste ins Leben gerufen. Kleine Anfangsfrage, wie war denn euer Benefiz-Event?
Also Sarahs Benefiz.
Der absolute Wahnsinn. Wir waren unglaublich begeistert. Das war so schön. Die Atmosphäre, ja, das war so eine schöne Stimmung. Die Band, der Bling Beats, der absolute Kracher. Das Essen, super lecker. Die Getränke haben bis zum Schluss gereicht. Und auch die Snacks, die wir dabei hatten, die Gummibärchen, die Kekse, Chips. Wirklich total schön. Alles total schön dekoriert mit Blümchen. Gutes Licht.
Klingt gut.
War der Hammer.
Wie war das Feedback von den Leuten?
Fantastisch. Die waren genauso begeistert. Die Band hat gleich Folgeaufträge gekriegt von verschiedenen Stellen. Toll.
Ja, ich sehe schon, sie sitzt hier vor mir, sie grinst wie so eine Verrückte. Also es muss schön gewesen sein.
Die Verrückten grinsen anders. Erfahrungsgemäß.
Okay, tut mir leid.
Alles gut.
Ja. Okay, dann erzählt einfach ein bisschen von eurem Projekt. Was macht ihr?
Puh. Das haben wir jetzt ehrlich gesagt noch nie erzählt. Das müssen wir kurz überlegen. Was machen wir eigentlich? Also wir drehen Filme.
Wir drehen Filme, genau. Mit sehr schweren, krebserkrankten jungen Eltern, mit kleinen Kindern. Also stell dir vor, du bist so etwa Mitte 30 und du erfährst, dass du Krebs hast. Du weißt, dass du wahrscheinlich nicht mehr lang leben wirst. Und jetzt sind da diese Kinder. Und neben den ganzen Herausforderungen, die die Therapie bringt, stellst du dir immer wieder die Frage, was wird aus den Kindern? Was bleibt, wenn ich nicht mehr da bin? Wie werden sie sich an mich erinnern? Werden sie sich überhaupt an mich erinnern können? Und was kann ich ihnen hinterlassen? Und die Frage, die haben wir uns ganz konkret gestellt, am Beispiel einer Patientin. Und wir haben versucht, darauf eine mögliche Antwort zu finden. Und das ist unsere Ulmer Schatzkiste.
Sehr schön gesagt.
Also danke.
Wirklich sehr, sehr schön. Kam die Patientin auf euch zu? Ich meine, irgendwie musste ja kommuniziert werden, da ist ein Kind und ich will dem Kind was hinterlassen. Oder kam der Gedanke von euch selber?
Das ist unsere tägliche Arbeit an der Uniklinik. Wir begegnen immer wieder Menschen, die schwer erkrankt sind. Und wir sind dann bemüht, neben der medizinischen Arbeit, die wir leisten, auch menschliche Lösungen zu finden.
Wie läuft das so ab? Also wie viele Personen haben sich dazu geäußert und meinten, oh, das ist eine tolle Idee, das möchte ich unbedingt machen. Ist das ein großer Andrang?
Naja, also zunächst mal muss man halt wissen, dass der Aufwand relativ groß ist und wir natürlich den Andrang von Anfang an so ein bisschen bremsen mussten, weil wir im ersten Jahr im Prinzip, was war es, drei Slots hatten wir gedacht, vier vielleicht. Und das hat dann richtig gut funktioniert, haben wir gedacht, im nächsten Jahr verdoppeln wir das. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei Nummer 11, kann das sein?
Insgesamt bei 11, ja. Also 11 gedrehte.
Mhm. Die Nachfrage ist jetzt ein bisschen größer als unsere verfügbaren Slots, aber das ist nicht das Problem. Ich glaube, was wir sehr schade finden, ist, dass die Patientinnen und Patienten sich noch so spät an uns wenden. Wir würden uns wünschen, dass die früher Interesse an sowas hätten, dann hätten wir mehr Zeit für die Vorbereitung. Nach hinten raus wird es dann oft eng, dass dann Komplikationen auftreten, dann steht alles fest, die Vorbereitung ist halb gelaufen und dann muss derjenige doch wieder ins Krankenhaus wegen irgendeiner notfallartigen Behandlung. Oder?
Ich meine, wir arbeiten hier mit einem sehr vulnerablen Patientenklientel, das muss man einfach wissen. So eine Krebserkrankung ist nicht gut planbar. Da kommen immer wieder Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen, andere Therapien auf einen zu. Und so eine Chemotherapie und so eine Bestrahlung, die steckt der Körper nicht einfach weg. Ja, das hat Nebenwirkungen. Den Leuten geht's mitunter ziemlich, ziemlich dreckig. Und dann fällt man auch mal am Vortag vor so einem Dreh aus. Aber wir sind ein gutes, flexibles Team. Wir haben sowas wie eine kleine Warteliste. Wir arbeiten an Springer-Patienten, die eigentlich vorbereitet sind und einen späteren Termin haben, aber auch so flexibel sind und früher einspringen würden. Und so versuchen wir eben alle Slots, die wir haben, bestmöglich zu nutzen, um nichts zu vergeben.
Du meintest ja, ihr habt ein super Team. Wie ist das Team aufgebaut? Wie viele seid ihr? Wie groß seid ihr?
Ich denke, vom Team her sind wir zu etwa 24 etwa. So könnte es sein, ne?
Mhm.
Aus verschiedenen Berufsgruppen, aber kannst du gern was dazu sagen?
Also, wir haben allen vorweg die Psycho-Onkologinnen und Psychologen, die sich um die Vorbereitung der Patienten kümmern. So ein Film dreht sich nicht einfach aus der Hüfte herausgeschüttelt. Das ist ganz wichtig, dass man da behutsam gemeinsam rangeht. Die Vorbereitung läuft über unsere Krebsberatungsstelle. Da sind natürlich auch Mitarbeiter dabei, die irgendwie in Termine involviert sind, die jetzt gar nicht aufgelistet sind in unserem Team. Parallel läuft die Organisation vom Dreh. Wir haben hier Videografen, wir haben aber auch natürlich Stylistinnen, wir haben Fotografen, die den Tag dann mit uns gestalten vor Ort. Es gibt im Hintergrund einige Leute, die uns dabei helfen, zum Beispiel mit den Finanzen. Das ist ein spendenbasiertes Projekt. Der Klaus ist Psychologe, ich bin Ärztin. Wir sind jetzt halt, sagen wir mal, nicht die geborenen BWLer.
Wir kriegen da Formulierungshilfen, wie wir quasi an mögliche Sponsoren herantreten sollten, damit das glaubhaft wirkt, was wir da tun.
Wie man sich so benimmt.
Genau.
Ja. Hallo, bitte überweisen Sie mir Geld.
Nee, wir erzählen eher stundenlang erstmal über das Projekt. Wir fragen, was wollen die eigentlich? Achso, Geld, ja.
Schöne Geschichte. Und was war Ihr Anliegen?
Aber wir lernen dazu.
Ja, ja, voll, wir sind lernfähig. Aha. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Leute, die uns zum Beispiel helfen mit unserem Social-Media-Auftritt. Ich meine, also wir sind natürlich die geborenen Influencer, gar keine...
Genau, ich habe das nachgeschlagen.
Nee, wir gehen da ziemlich chaotisch und planlos vor und wir haben da ein super Team im Hintergrund, die uns dabei unterstützen und die das mit für uns managen und uns eben einfach erklären, wie wir vorgehen sollten und uns auch bremsen, wenn wir vielleicht mal einen Schritt zu weit gehen. Wen haben wir noch im Team?
Es gibt eine richtige Schatztruhe an Outtakes mittlerweile, ne?
Ja, also, oh Gott.
Also Unmengen an nicht verwertbarem Material. Also, ja.
Es ist überschaubar, was wir nutzen können. Der Rest ist, ich weiß gar nicht für wann, aber...
Aber das ist das Tolle an dem Team auch, die sind einfach ehrlich, ne?
Ja.
Da kriegst du sofort Rückmeldung. Also, was habt ihr denn da gemacht? Das geht doch gar nicht. Wie sieht das denn aus? Die Haare, die Brille. Mein Gott.
Wir geben uns so viel Mühe, euch seriös darzustellen.
Wie ist denn so ein Video? Wer ist denn da alles drauf?
Auf dem Video zu sehen ist letztlich nur der Protagonist. In einem Setting, das eigentlich immer gleich aufgebaut ist. Wir haben einen schönen Ledersessel, der im Wintergarten beispielsweise der Villa Eberhard steht. Rechts und links eine Blume. Genau, und dann ist die Kamera momentan aus einer Perspektive auf den Patienten gerichtet. Wir arbeiten an einer zweiten. Und der Patient, die Patientin wird dann interviewt. Der Interviewer sitzt neben der Kamera und ist weder zu hören noch zu sehen. Das wird rausgeschnitten.
Und was kommen da für Themen auf?
Das hat so zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, dass wir chronologisch so ein bisschen durchs Leben gehen und nach Lebensabschnitten gucken, die irgendwie wichtig waren und die Patientin dazu erzählen lassen. Das andere ist, dass wir so nach wichtigen Erfahrungen und Erlebnissen auch fragen, gibt es irgendwas, was dir besonders wichtig war im Leben, was du irgendwie besonders gut gemacht hast, oder gibt es irgendwas, wo es schwierig war und was du erzählen magst, was da geholfen hat in dieser schwierigen Zeit? Bis hin zu natürlich Ratschlägen und Empfehlungen, ne? Also.
Klassiker. Was muss denn alles her an so einem Kindergeburtstag? Oh. Was muss der Partner ranschaffen, damit das Kind das so hat, wie es das gewohnt ist? Was gehört zu einem perfekten Weihnachten? Was ist mein Lieblingsessen? Was muss da unbedingt rein, damit es mir schmeckt? Mhm. So, Interessen und Vorlieben. Dinge, die man von sich weitergibt, die jetzt der Partner wahrscheinlich in 15 Jahren, wenn die Kinder groß sind, auch nicht mehr so ganz im Detail weiß.
So Kleinigkeiten, die man als Eltern einfach indirekt den Kindern immer vermitteln würde.
Das ist was ganz Wichtiges, was du da sagst, weil das ist ja genau das, wie einem Menschen in Erinnerung bleiben. Ja, was wir vorhin schon mal gesagt haben, so was bleibt von mir oder wie lebe ich in den anderen weiter? Und das Elternteil hat bei kleinen Kindern halt oft keine Chance, diese Eindrücke zu hinterlassen und deswegen wollen wir eben das filmisch festhalten, damit die Kinder die Möglichkeit kriegen, doch dieses Erleben zu haben.
Gerade das Schöne an dem Projekt ist, dass die Eltern selber die Möglichkeit haben, das zu entscheiden, also dass es nicht an anderen hängt.
Darum geht es letztendlich, dass ich selbst die Möglichkeit habe, selbstbestimmt zu entscheiden und weiterzugeben, was mir wichtig ist, was ich möchte und mich nicht darauf verlassen muss, dass sich vielleicht jemand daran erinnert, so ein bisschen oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sondern ich kann festlegen, was ich weitergeben möchte. So eine Krankheit ist eine super unkontrollierbare Geschichte. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht, ob es weitergeht oder auch nicht. Und da ist sehr viel Unsicherheit. Aber das ist ein Punkt, das habe ich selbst in der Hand. da kann ich sicher davon ausgehen, dass am Ende ein wunderschöner Film entstehen wird, der auf so einem kleinen Stick in Flaschenpostform in einem handgefertigten Holzschatzkistchen übergeben wird. Und das war's für die Ewigkeit. Und da ist das drauf, was mir wichtig ist, und ich habe selbst bestimmt, was da drauf ist. Und es geht ja auch gar nicht immer darum, ob das so die objektive Wahrheit ist oder dieses objektive Wahrnehmen, sondern da geht es ganz explizit um die Patientin, um den Patienten, da geht es um das subjektive Empfinden, und das ist uns ganz arg wichtig.
Ich meine, wenn du eine andere Wahrheit hast als dein Partner, dann merkst du trotzdem, okay, die Person hat so über sich gedacht, und das sind auch Charaktereigenschaften, egal ob es jetzt stimmt oder nicht, was sie erzählt.
Ja, das macht einen gerade in besonderer Weise auch aus. Oft ist es ja so, diese Marotten, sag ich mal.
Und die zweite Sicht, die gibt's ja, die wird ja vorhanden bleiben.
Ja.
Also es geht da einfach ganz viel darum, auch Sicherheit dadurch zu gewinnen, dass man von sich was aufzeichnen kann.
Ich musste gerade an eine Anekdote denken. Ich habe einen meiner besten Freunde an einem Glioblastom verloren und früher aus der Kindheit noch, und der hat 8,5 Jahre damit gelebt, was ziemlich lang war, und der hatte nie was von Psychologie gehalten. Und als er dann auf der Beerdigung war, mit seiner Schwester gesprochen, habe ich gemeint, oh Mensch, wie schade, dass der nie einen Psycho-Onkologen gesehen hat. Ich meinte nur, wieso? Zudem ist er doch ständig hin, den kennt er seit der Reha am Bodensee. Das hat er mir natürlich nie verraten, aber das hat wunderbar zu ihm gepasst, so ist er. Und so wird er auch in mir fortleben.
Da geht es um den Patienten. Und wenn man sagt, wir drehen Filme für erkrankte Eltern mit kleinen Kindern, dann klingt es ja oft so, als ob der Film für die Kinder wäre. Aber es macht ja auch was mit den Patienten.
Genau, also der Film ist natürlich in erster Linie für die Kinder. Das ist was, das bleibt das ganze Leben. Und wenn sie wollen, begleitet sie dieser Film überall hin. Aber der initiale Prozess, diese Vorbereitung, die über Wochen und Monate geht, die ist natürlich für das erkrankte Elternteil. Da geht es darum, dass wir die Familie, also die Patientin beispielsweise, und ihren Partner unterstützen. Alles andere kommt dann hinterher, und natürlich, der Film, der bleibt. Hat halt zwei Aspekte.
Wie gehen Patienten damit um? Tut es ihnen gut? Tut es natürlich wahrscheinlich im Moment schlecht?
Ja, das sagen sie oft, das war das Schwierigste, was ich je gemacht habe in meinem Leben, aber bin froh, dass ich es gemacht habe.
Also ich meine, ich bin keine Psychologin, ich weiß das nicht.
Nee, hast schon recht, das hat einen ganz wichtigen Effekt für die Angehörigen. Oder auch für die Patienten selbst. Die Natur hat uns so ein bisschen gepolt, dass wir auf Leben ausgerichtet sind. Das macht ja einfach auch nur Sinn. Und es hilft auch gut fürs Überleben. Nur wenn es zu Ende geht, ist diese Strategie vielleicht nicht die beste, weil die oft ausblendet, dass die verbleibende Zeit nicht mehr lange ist, möglicherweise. Und dann wäre es wichtig, Prioritäten anders zu setzen, dass das, was wirklich wichtig ist, was mir wirklich wichtig ist und was bedeutet, dass ich das zeitlich unterkriege. Ja, und deswegen finden wir es wichtig, da den Blick hinzurichten. Das machen wir Menschen nicht einfach so, weil das schmerzlich ist. So ein bisschen wie ein Blick in die Sonne. Und wir wollen ein bisschen dabei helfen, ich sag mal, geschützt und geführt dahin zu gucken im eigenen Tempo. Und dafür braucht es halt auch die gute Vorbereitung.
Also man setzt sich praktisch mit seinem Tod auseinander. Oder eher mit dem Sterbeprozess.
Ja, was wäre mir wichtig, wenn die Zeit, die mir bliebe, jetzt nur noch sehr knapp wäre? Was sollte dann auf jeden Fall drankommen? Weil wenn ich jetzt gucke, wie mein Tag aussieht, dann weiß ich, dass da ganz viel durchstrukturiert ist und da kommt A nach B, C, D, alles klar. Und wenn mich aber jemand fragen würde, das wäre jetzt heute einer deiner letzten Tage, oder so, dann würde ich garantiert andere Dinge tun.
Da habe ich auch gerade dran gedacht, diese Frage, was würdest du machen, wenn du morgen stirbst?
Ja. Das ist unglaublich bewegend, wenn man das mit Studierenden, ne? Wir haben ja im Unterricht, ne, Sarah, haben wir so ein schönes Fach, Sterben, Tod und Trauer, im zweiten Semester, was natürlich super herausfordernd ist, aber auch brutal schön, und die mögen das total gerne, ne? Das ist echt beliebt. Und da kommt so eine Frage halt auch, wo man sagt, wenn man über sowas nachdenkt, manche sagen, dann würde ich dann studieren weiterhin, andere sagen, ja, auf jeden Fall, bis zum letzten Tag, weil das ist das, was ich unbedingt machen möchte. Und das ist individuell, und wenn man weiß, was das individuell Wichtige ist, dann kann man jemanden auch würdevoll behandeln. Deswegen denke ich, wäre es gut, dass Menschen darüber Bescheid wissen, auch ihren Behandlern dies mitteilen können, damit die sich so behandeln können, wie sie gern behandelt werden möchten.
Ich glaube, es ist gar nicht so relevant, und es ist sehr individuell, wie du deine letzten Tage verbringen möchtest. Da geht es jetzt nicht um die großen Sachen. Es geht einfach darum, dass man für sich rausfindet, was einem wichtig ist. Und ich finde, das ist eine Frage, die darf man sich schon recht früh stellen. Ich habe mir die das erste Mal so richtig konkret gestellt. Da war ich glaube so Anfang, nee, Mitte, Ende 26 und da ist mir ein Patient begegnet und dann hat er mich gefragt, ob das wirklich das Richtige für mich ist, von morgens bis abends im Krankenhaus zu sein. Und er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat und ich soll mir mal gut überlegen, ob ich hier wirklich arbeiten möchte oder ob es nicht irgendwas anderes in meinem Leben gibt, was mich auch erfüllen könnte. Und da habe ich angefangen, drüber nachzudenken.
Und was ist es geworden?
Ich habe gekündigt. Aber also nicht sofort. Hat ein bisschen gedauert.
Aber das sind so schöne Sachen. Die sind zwar schwer, aber irgendwo sind sie auch schön.
Vielleicht ist es auch ein bisschen die Mission unseres Social-Media-Kanals. Also zum einen würden wir gerne die Angst vor der Thematik nehmen. Wir würden es gerne aus der Tabuzone holen. Wir würden gerne zeigen, dass nicht alles traurig ist, was wir machen, sondern dass wir dabei eine ganze Menge Freude empfinden und dass man, glaube ich, wenn man sich bewusst damit auseinandersetzt, dass Leben endlich ist, da gewinnt es plötzlich an ganz viel Wert und man überlegt sich anders, wie man Tage gestaltet. Man sortiert vielleicht ein bisschen besser mit dem, was man zu tun hat und vielleicht können wir das so ein bisschen wie unser Studentenunterricht auch an Menschen herantragen, die nicht unmittelbar davon betroffen sind, aber sicherlich sehr davon profitieren könnten, wenn sie wollten.
Nochmal zurück, wie läuft so ein Drehtag ab?
Also wir planen immer einen ganzen Tag, sodass wir die Möglichkeit für zwei Slots, also Drehslots haben. Genau, aber normal treffen Sarah und ich uns halt erstmal.
Ja, wir treffen uns erstmal, tauschen uns kurz aus.
Kümmern uns um den Teppich.
Ja, genau.
Da muss immer ein Teppich von einer Etage in die andere gebracht werden. Das ist ein ganz wichtiger Akt, weil damit das Szenario immer gleich bleibt.
Es gibt eine unglaubliche Bildserie, Klaus und sein Teppich.
Ja. Ja, schamlos von mir Aufnahmen gemacht.
Nee, also wir treffen uns morgens, wir machen nochmal ein kurzes Update, wir sprechen über den Tag. Dann kommt das Team, wir beginnen das Set aufzubauen. Die Kameraleute bauen eben auf, Licht, Ton. Unsere Stylistinnen bauen ihr Set auf. Klaus und ich kümmern uns um das Buffet. Bis vor kurzem haben wir selbst gebacken und selbst Brezeln eingekauft.
Hast du schön formuliert.
Mittlerweile haben wir wirklich großes Glück. Also wir bekommen Essen geliefert und zuletzt sogar auch Kuchen. Also das ist ein Luxus. Genau, also das bauen wir auf. Dann kommt unser Patient, unsere Patientin, die wird dann erstmal begrüßt. Dann, wenn er Teilnehmer unserer Studie ist, dann wird zunächst mal ein Fragebogen am PC ausgefüllt mit unserer Assistentin. Und dann geht's auch schon in die Maske. Und nach etwa einer Stunde Maske führen wir nochmal ein kurzes Vorgespräch, sprechen nochmal über die wichtigsten Themen. Also wirklich nur ganz, ganz, ganz knapp. Wir haben ja einen vorgefertigten Drehleitfaden. Und wir sprechen dann nochmal kurz drüber, gibt es Schwerpunkte, gibt es Punkte, über die wir nicht sprechen wollen. Und dann geht's eigentlich auch schon los. Es ist unglaublich, die Leute, die vergessen diese Kamera so schnell. Jeder hat Befürchtungen, dass es ganz schrecklich wird. Von Stottern über komplette Blackouts, über emotionale Entgleisungen. Und das läuft in der Regel wirklich wie bei Profis. Also ja. Wir können es jetzt nicht beurteilen, wir arbeiten.
Doch, die Nummer ist sehr smooth.
Wahnsinn. Also. Wahnsinn.
Ich meine, die müssen ja keinen Text auswendig lernen.
Genau.
Die müssen ja einfach über sich erzählen. Und das Einzige, wovor ich dann Angst hätte, ist eher, dass ich emotional ausbreche, was wahrscheinlich viele haben, aber das ist ja okay. Mhm.
Das ist erstens okay. Das darf so sein. Das ist auch einfach authentisch an gewissen Stellen in dem Film. Und zweitens ist es gar nicht so ein großes Thema. Du musst dir vorstellen, das sind ja für dich, du kennst vielleicht ein oder zwei Personen von der Vorbereitung, aber es sind doch einige Fremde. Hm. Es ist eine professionelle Umgebung. Und da funktionieren Menschen ganz anders, als wenn sie sich jetzt zu Hause irgendwie eine Handykamera vor sich halten. Du bist die ganze Zeit begleitet. Es ist immer jemand da, der das Interview führt, beispielsweise ich. Und dann ist aber auch der Klaus da mit ganz viel Erfahrung. Und ich stehe an deiner Seite und begleite dich dadurch. Und es gibt aber immer noch jemanden, der von außen drauf schaut und eingreifen könnte, wenn es denn notwendig wäre. Also
genau, aber auch nachvollziehbar und alles richtig. Emotion ist nichts Schlechtes oder Gutes, halt was zu uns gehört und zeigt, dass irgendwas Wertvolles in uns bedroht ist.
Es ist ein emotionaler Moment für die Patienten. Wie, was macht das mit euch? Also was macht das mit Außenstehenden?
Die sind am Set meist alle hochkonzentriert, aber so ein bisschen abseits, weil die Patientin sieht im Prinzip nur ihre Interviewerin so ein bisschen in der Tür sitzen und die anderen kriegt sie eigentlich nicht so richtig mit. Aber wir sehen das in dem Raum natürlich, wie die dann alle dastehen, hochkonzentriert und wie dann zum Teil halt auch Tränen fließen. Mhm. Ja, wie sie dann plötzlich lachen, weil es gerade irgendwie halt und sich dann das verkneifen, damit es nicht aufgenommen wird. Aber es ist halt einfach plötzlich auch wieder super lustig und ja, es ist wirklich ein Auf und Ab von Gefühlen. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Moment einfach.
Ich glaube, die meisten im Team sind ziemlich dankbar, dass sie hier unterstützen können und dass sie da mit dabei sein dürfen. Jetzt gerade für die, die im Krankenhaus arbeiten, man ist ja schon am Patienten dran, aber man ist nie so nah am Patienten. Hier bekommt man ja so ein ganzes Leben erzählt und man hat Zeit, einige Stunden und man kommt den Leuten doch sehr nah. Bei mir ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist, wie ich aus so Tagen rausgehe. Das hängt immer ein bisschen davon ab, sind es in Anführungszeichen meine Patienten, die ich über Wochen vorbereitet habe, die ich seit Monaten kenne und begleite. Oder ob es jetzt eben Patienten sind, die ich nur eingeschlossen habe, die ich sehr nett finde, aber mit denen ich jetzt nie so ganz nah gearbeitet habe. Das macht schon einen Riesenunterschied. Also ich bin meistens, nein, eigentlich immer, in erster Linie total dankbar, dass wir das jetzt aufzeichnen können. Ich stelle mir dann vor, wie die Kinder das irgendwann sehen und denke mir, das ist schon schön, wenn man sowas hat von Mama oder von Papa, auch wenn sie nicht mehr da sind. Es bleibt und das ist auch die Rückmeldung, die wir letztens von einer betroffenen Mutter bekommen haben. Mhm. Das hat mich sehr berührt. Sie sagte, dass sie einen Film von ihrem Sohn hat und den immer und immer wieder anschaut und der ihr so viel gibt. Und das hat mich, also dich ja auch berührt.
Ja.
Ja, wir glauben an die Sache und wir glauben, dass wir damit wirklich sehr viel Gutes tun können.
Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wieso macht ihr dieses Projekt? Es hat seine Gründe und es macht alles Sinn, aber wieso will man das unbedingt machen?
Das ist so geil, diese Frage hat mich erinnert an einen ehemaligen Chef, der mal über mich gesagt hat, ja, der Klaus ist ja eigentlich total nett, aber warum macht er Psychotherapie? ja, warum dieses Projekt? Also die Arbeit in der Psychoonkologie überhaupt ist extrem wertvoll, weil du immer wieder mit Menschen zu tun hast, die dich mit wichtigen Themen konfrontieren. Das heißt, die Arbeit ist nie belanglos. Und du darfst Anteil haben an den Dingen, die ihnen so wahnsinnig wichtig sind. Und das Ganze bekommt nochmal quasi eine Steigerung, wenn die existenzielle Bedrohung größer wird und es ans Lebensende geht. Und deswegen, also, dass die Patientinnen und Patienten ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit uns teilen, ist einfach großartig. Das ist eine privilegierte Position. Deswegen mache ich das auch so gerne.
Also ich glaube, begonnen habe ich damit, aus Hilflosigkeit. Ich habe diese Frau da gesehen und es hat mir einfach leid getan. Also als Ärztin habe ich eigentlich eine andere Position in dem Laden. Ich war in der Chirurgie und in der Inneren und ich war auf der Behandlerseite. Und ich habe viele Patienten kommen und gehen sehen und mit denen gehofft und gekämpft, Behandlungen angefangen, gesehen, bringt nichts. Und das war oft sehr, sehr frustrierend. Und dann kam ich in die Psychoonkologie. Und der Ansatz war irgendwie ein anderer, weil viele der Patienten, die mir begegnet sind, da war es einfach, da war dieser Punkt überschritten, an dem man nach jedem Strohhalm greift, weil der Weg klar war. Und so bin ich eben der Patientin begegnet. Und das dann mal auszuhalten, daran muss man sich erst mal gewöhnen. Und irgendwie hat mir dann die Idee sehr, sehr gut gefallen, dass wir nichts an der Diagnose ändern können, aber dass wir begleiten können und dass wir vielleicht an anderen Punkten arbeiten können. Also wir können sie nicht heilen, aber eine ihrer größten Sorgen war eben dieses, was bleibt. Und dieser Punkt, der quält ganz viele Patientinnen und Patienten und da setzen wir jetzt an. Und das ist total schön als Behandler, wenn du was hast, was Sinn ergibt und was die Patienten weiterbringt und was sie glücklich macht, gerade in solchen Phasen. Das macht Spaß und ich glaube, da will man dann einfach mehr machen davon.
Also es ist jetzt total bewegend für mich, weil von der Psychodynamik her ist es offensichtlich so, dass die Patientin in einer extrem hilflosen Situation war. Das hat sich auf die Sarah übertragen. Ja, und die ist damit dann zu mir gekommen. Letzten Endes ist das Projekt nur eine Reduktion von dreifacher Hilflosigkeit, wo wir gedacht haben, wie können wir an der Stelle, wo man sich einfach hilflos fühlen würde, Handlungsmöglichkeiten eröffnen, um da für sich, ich sag mal, klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber so tragfähige Sinnperspektiven zu haben, die über das eigene Leben hinausreichen. Ja, das heißt, selbst wenn ich nicht mehr da bin, kann ich etwas hinterlassen, was weiter wirken kann, wovon andere profitieren mögen.
Es ist einfach Realität. Jeden Tag erkranken 100 Eltern an Krebs in Deutschland hier. Nicht jeder wird geheilt. Und damit sind viele, viele, viele betroffen. Und ich glaube, man sieht es.
Das sieht man nicht.
Man sieht es nicht, nein.
Aber man merkt nicht, wie gut es einem geht, bis man sowas selbst erlebt oder jemanden kennenlernt.
Mhm. Ja, das ist.
Und vielleicht können wir daran ein klein bisschen ändern. Es ist schwer, sich auf uns einlassen zu wollen, weil es natürlich viel mehr Spaß macht, über andere Dinge nachzudenken. Aber wie gesagt, wir beißen ja nicht. Man kann es ja mal versuchen. Die wenigsten gehen mit ihrer Erkrankung hausieren. Ich meine, es ist ja nicht, was man sich irgendwie auf die Stirn schreiben möchte. Das ist stigmatisierend, das verändert Beziehungen, das verändert das Miteinander. Es ist schon schön auch, gerade wenn man krank ist, einen Alltag zu haben. Ja,
verstehe ich.
Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Wenn ich jetzt erkrankt wäre an Krebs, dann würde ich auch gucken, dass es so lange wie möglich weiterläuft, weil ich mir einen Alltag geschaffen habe, der mich sehr glücklich macht in den Komponenten, die so vorhanden sind. Und dann würde ich mir genau das erhalten wollen. Und gleichzeitig ist es aber vielleicht dann unsere Aufgabe, die wir professionell mit solchen Menschen arbeiten, da auch eine gewisse Sichtbarkeit zu ermöglichen. Es gibt auch immer wieder Betroffene, die nach vorn gehen, Social Media oder ähnliche Medien nutzen. Das ist gut, aber das ist nicht jedermanns Sache.
Ich glaube tatsächlich, dass es nicht darum geht, irgendjemandem Mitleid zu schenken oder zu sagen, oh, denen geht's so schlecht, sondern eher die Wahrnehmung, dass es mir gut geht, diese Wertschätzung fehlt.
Bewusster wahrnehmen, wie gut es einem geht und dankbar dafür sein, was man hat. Genau. Ja, ich denke, das wird einige Menschen glücklicher machen.
Ja, aber das ist ja auch ein ganz normaler Prozess, oder? Also das ist ja, also ich habe neulich wieder in einem Team gearbeitet, die mit ja schwer kranken, sterbenden Kindern arbeiten und die machen ganz, ganz tolle Arbeit. Und dann geht es immer darum, Fälle zu finden, die man in der Supervision durchspricht. Und dann kam keine erstmal und dachte mir, sagte eine, ja, so richtig jetzt so herausragend. Weil ich meinte, naja, ist ja auch ganz schwierig, wenn man lauter Spitzen um sich rum hat, mit denen man sich täglich beschäftigt, noch was Herausragendes zu finden. So ist es dann halt tatsächlich auch.
Könnt ihr euch an euren allerersten Dreh erinnern?
Ja, logisch. Ist noch nicht so lange her.
Oder wie ist es, wenn man sich daran erinnert?
Ich glaube, da waren wir relativ stolz an dem Abend.
War ja brutal aufgeregt.
Ja, voll. Sicherlich aufgeregter als die Patientin.
Ja. Die wusste ja nicht, an was wir alles denken wollen.
Ja. Ich war einfach glücklich, als es zu Ende war. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert, dass es geklappt hat.
Wir haben ziemlich lange nachbesprochen.
Ja, wahrscheinlich.
Haben Wahrnehmung abgeglichen. Sag mal, findest du das auch? Lief eigentlich ganz gut, oder? Ja. War schon zufrieden, ne? Er hat ja auch geschrieben.
Okay. Ja, wir waren relativ lang vor der Villa Ebert, noch der Klaus und ich. Und irgendwie, also ich konnte es gar nicht fassen. Ich war mir, als er damals sagte, ja, jetzt kümmere dich drum, also um dieses Projekt, überleg dir halt was so. Da hätte ich, also da habe ich halt, ich meine, er war zu dem Zeitpunkt mein Chef. Und dann macht man das halt, ja. Ich meine,
jetzt wird es nicht wieder machen, jetzt machen wir es andersrum.
Nein, aber das ist ja ein natürlich unterwürfiges Verhalten von Angestellten. Er sagt halt, dann machst du halt. Er hat mir dann schon kurz gefragt, wie sinnvoll ist es jetzt. Aber meinte mein Mann zu Hause, ja, komm schon, du hattest schon dümmere Jobs. Und dann dachte ich, ja stimmt, jetzt machen wir halt mal. Und irgendwie wird es dann immer konkreter. Und es ging dann an die Umsetzung. Und ich bekam immer mehr Lust. Und der Anfang war nicht einfach wegen den Corona-Bestimmungen. Angefangen haben wir vor etwas über 3 Jahren. Also ich weiß noch, Weihnachten 2020, 2021, da haben wir den Flyer und den Imagefilm fertiggestellt, in den Weihnachtsferien. Und dann wollten wir eigentlich schon im Frühjahr 2021 drehen. Und dann ging es doch los mit den ganzen Einschränkungen. Und dann haben wir beschlossen, gut, wir gehen da anders vor. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir an mögliche Sponsoren herantreten und Geld sammeln. Das war dann im August 2021 ging das los. Und dann waren wir so weit, dass wir gesagt haben, im Oktober 2021 der erste Film. Und dann gab es aber diesen einen Patienten und der hat es leider nicht geschafft. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen unbedingt trotzdem drehen. Wir probieren das mit einer Schauspielerin aus. Und dann haben wir das quasi einmal getestet und durchgespielt. Und das war im Oktober 2021. Und im Februar 2022 war dann tatsächlich der erste Dreh schon. Ja, und ich war so platt, dass es einfach geklappt hat. Ich habe da nicht immer dran geglaubt.
Wir haben in der Uni ein ziemliches Privileg, also dass wir immer neue Wege beschreiten dürfen. Das ist ja auch irgendwo ein Stück weit gefordert. Das heißt, eine sehr schöne kreative Arbeit, aber viele dieser Wege, die führen halt manchmal auch nirgendwo hin, weil man einfach nicht wissen kann, wenn man losgeht, wo das Ganze endet. Und deswegen sind wir halt mit Leidenschaft erstmal diesen Weg gegangen, um das Ganze zu konzeptionieren. Und haben gedacht, vielleicht kriegen wir ja eh kein Geld zusammen, dann wird daraus ja eh nichts, also können wir relativ angstfrei weitergehen. Nur dann kam plötzlich Geld. Ich weiß noch, wie ich dich damals angeguckt habe und gesagt, Sarah, wir müssen drehen.
Wer spendet denn? Wer unterstützt? Wie funktioniert das, dass ihr drehen könnt?
Also ganz viele Privatpersonen, die über das Projekt erfahren haben, auf den verschiedensten Wegen.
Ja, also zu Beginn war es so, dass wir eben direkt an Firmen herangetreten sind und ihnen unsere Vision vorgestellt haben und gefragt haben, könnten sie sich nicht eventuell vorstellen, uns ein bisschen Geld zu unterstützen. Das war so der Beginn. Dann haben wir uns auf Ausschreibungen beworben, wir haben einen Preis gewonnen, wir haben die Solidarische Kammer bekommen. Und dann kamen die Denkanstöße. Und das war so das erste Mal, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen haben. Wir waren bei der SWP, haben einen wunderschönen Artikel bekommen, der auch wirklich viel mit sich gezogen hat.
Direkt in der Vorweihnachtszeit.
Ja, das war für uns ein unglaublicher Schub. Und von da an hat sich das bisschen begonnen rumzusprechen. Und seitdem sind es vor allem Privatpersonen, die uns was geben, die uns unterstützen. Dann kamen Aktionen wie das Stadtradeln, da grinst du.
Ja, mach ruhig mal.
Nee, dann kamen so Aktionen dazu, das Stadtradeln. Dann kam die Idee, man könnte ein Konzert machen. Dann kamen plötzlich andere Leute, zum Beispiel Uma Rosa, die uns angeboten haben, das, was sie gut machen, auf der Bühne für uns aufzuführen und den Erlös zu spenden. Und so zieht es seine Kreise und wir hoffen einfach, dass wir uns so gut finanzieren können. Muss aber auch sagen, damit sind halt keine langfristigen Stellenplanungen möglich. Ja. Da erhoffen wir uns andere Töpfe.
Aber wie ist das, die Leute aus eurem Team, machen die das ehrenamtlich?
Wir haben uns letzte Woche in einem Videocall mal zu einer Schätzung hinreißen lassen und würden sagen, 2/3 sind ehrenamtlich und 1/3 ist schlecht bezahlt.
Wie gehen die damit um?
Sehr gut. Die wollen nicht mehr. Wir haben es ihnen mehrfach angeboten, weil wir denken, dass sie machen so tolle Arbeit und das muss ja irgendwie ordentlich entlohnt werden. Die sagen, komm mal gleich, nee, alles gut, es passt, es ist prima. Bin total froh, dass ich dabei sein kann.
Wir haben einen guten Teamzusammenhalt.
Aha.
Wir zahlen mit Wertschätzung, Liebe.
Erfahrungen. Habt ihr eigentlich schon mal von Angehörigen von solchen Patienten, die das gemacht haben, gehört?
Da gibt es eine total schöne Geschichte. Und zwar gab es eine Teilnehmerin, die oder der sich bei uns beworben hat, ohne die Familie darüber zu informieren. Und recht zügig nach dem Dreh tatsächlich verstorben war. Die Person reiste mit einer Begleitung an, einer Freundin. Die Schatzkiste, die war dann irgendwann fertig produziert und wir kontaktierten die Familie, so wie von der Person gewünscht. Und dann stand da eine Partnerin und wusste überhaupt gar nicht, was wir eigentlich übergeben. Und dann wurde diese Schatzkiste überreicht und es wurde erklärt, was sich darin befindet. Und die Psychologin, die diese Schatzkiste übergeben hat, hat danach gesagt, das war einer der schönsten Momente in ihrem Leben, diese Freude zu sehen in den Augen von der Partnerin.
Indirekt haben wir auch mal Spenden erhalten von einem Arbeitgeber, dem quasi sozusagen ein Mitarbeiter berichtet hat, wie toll das irgendwie war und dass er so dankbar dafür ist, sowas zu haben. Und dann war der Arbeitgeber selber so gerührt, dass er gesagt hat, das muss man unterstützen.
Diese Spende, die hat uns damals die Existenz gesichert. Aha. Und uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Also das war unser großes Glück.
Ich kann nichts sagen, außer dass es sehr schön ist. Das war ein mega schönes Gespräch. Vor allem, weil es eigentlich ein total schweres Thema ist. Aber wir hatten irgendwie trotzdem so viel Spaß dabei.
Ach, das ist vielleicht noch ganz wichtig jetzt, ohne überziehen zu wollen. Aber wir lachen tatsächlich auch viel bei den Drehs.
Das ist ja auch eine schöne Sache. Also, so traurig das Thema ist, das gehört einfach zum Leben dazu. So wie wir geboren werden, müssen wir halt irgendwann sterben.
Ja.
Und entscheidend ist ja nicht dieser eine Moment, in dem wir sterben, sondern entscheidend ist ja, wie wir die Zeit davor gestalten. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn wir jemanden Neues im Team haben, wenn wir jemand Neues am Set haben und die dann berichten davon, dass es ganz anders war, als sie sich vorgestellt haben. Dass es ja gar nicht so drückend und traurig war, sondern dass es wirklich eine schöne Erfahrung war. Und ich denke, viel macht einfach unser Teamgeist aus, viel macht unser Miteinander aus. Wir tragen das nicht alleine, wir tragen das alle zusammen.
Und die Traurigkeit, die steht ja oft also als für den Verlust von vielen schönen Dingen. Ja, ist quasi die Kehrseite so ein bisschen. Mhm. Und dadurch, dass wir uns der Traurigkeit zuwenden, kann die sich im Gespräch umkehren und dieser Dankbarkeit weichen für das, was es alles gemeinsam zu erleben gab.